zu dieser Bibelstunde, zu dieser außergewöhnlichen Bibelstunde im Jahr. Sie kommen hier zur dritten Woche für manche des Bibelkurses und zwischendrin muss ich noch schön hören. Ah ja, also jetzt tritt ein Fall ein, den wir schon lange nicht mehr anwenden mussten. Wäre es Ihnen oben auf der Empore möglich, ein bisschen zu rutschen in die Mitte hin, damit die kommen, noch am Rand einen Platz bekommen? Das wäre sehr freundlich. Ja, so eine Bibelstunde ist doch manchmal sehr bewegend. Jetzt mal schon äußerlich. Ja, ich habe schon gesagt, für manche beginnt die dritte Woche des Bibelkurses, für manche die zweite und für manche hat sie gestern begonnen oder sie beginnt heute. Noch eine Woche ist vor uns und dieses Mal werden Sie den Bibelkurs, die Vertreter, die jetzt schon oben stehen, nicht nur durch ein Lied erleben, sondern auch durch Berichte aus dem Leben von Einzelnen, die von Gottes Eingreifen sprechen. Doch zunächst hören wir von Ihnen im Lied: Du hast mir so oft neuen Mut gegeben, denn das will Gott tun. Wir begrüßen heute auch ganz herzlich unseren Referenten für die dritte Woche, Herrn Kurt Schneck. Ja, vielen Dank, wir begrüßen ihn. Mancher von Ihnen wird ihn schon gestern Abend hier erlebt haben und entschlossen haben, da komme ich wieder. Geistliche Herausforderungen heute. Zu diesem Thema werden Sie dann auch noch am Montag und am Mittwochabend die Gelegenheit haben und auch nachmittags zum Römerbrief werden Sie ihn hören können. Draußen am Eingang können Sie dann die Einladungen mitnehmen. Er ist direkt von Österreich angereist, wo er in Schloss Klaus viele Jahre der geistliche Leiter war und auch vielen Menschen in jeder Generation, glaube ich, Gottes Wort nahegebracht hat. Ja, danke, dass Sie auch heute uns die Bibelstunde halten. Wir wollen uns darauf einstellen und singend beten: Jesus, wir sehen auf dich, wir hören auf dich, wir warten auf dich. Sie finden es in Ihrem Liederbuch unter der Nummer 285. Jesus, wir sehen auf dich.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Bibelstunde an diesem Nachmittag. Ich möchte mit Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, es ist ein Vorrecht, dein Wort zu haben. Es ist ein Vorrecht, immer wieder Gelegenheiten zu finden, es auszulegen und an die Herzen heranzutragen. Und so möchten wir in dem, was du uns da heute ausrichtest, offene Ohren haben, damit es uns erreicht, verändert und aus einem veränderten Leben vor allem dich verherrlicht. Und so bitte ich dich jetzt, schenk einfach Gnade beim Reden und beim Hören. Amen. Es gibt eine Situation im Leben Jesu, für die ich ihn ganz besonders liebe. Das ist dieser letzte Abend, den Jesus zusammen mit den Jüngern verbringt. Sein Abend in diesem Obergemach voller Spannungen. Jesus wusste sehr genau, was ihm bevorstand, aber die Jünger sind da verängstigt, unsicher und ratlos wegen dieser bevorstehenden Katastrophe. Etwas Dunkles und Drohendes zog heran und bedrückte ihr Herz. Aber der, den es eigentlich wirklich betreffen würde, und der in diesen Stunden vielleicht am meisten Trost gebraucht hätte, selber eine Schulter gebraucht hätte, wo er sich anlehnen könnte, Beistand gesucht hätte, der ist nicht mit sich selber beschäftigt. Er kümmert sich um diesen verstörten und verschreckten Haufen um ihn herum. Er zieht sich nicht zurück, sondern bis zuletzt kümmert er sich um seine Jünger und ist noch einmal ganz zugewandt. Und er hat an diesem Abend, neben vielen anderen, eine ganz großartige Botschaft. Johannes 14, ab Vers 1 lesen wir: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Sagt zu ihm Philippus: Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeig uns den Vater. Euer Herz, erschrecke nicht. Es ist die größte Trostbotschaft, die je einer Gruppe von Menschen auf dieser Erde anvertraut wurde. Und der Höhepunkt dieser Botschaft ist in diesem kleinen Sätzchen: Von nun an kennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Von nun an, das heißt, jetzt kommen Dinge in Gang, die alles von Grund auf ändern werden. Bis zu dem Moment konntet ihr erschrecken. Dieses Wort erschrecken ist eines der ganz dramatischen und intensiven Worte, die wir im Neuen Testament finden können. Tarasso heißt es, und es bedeutet mit oder ohne Anlass, mit oder ohne Grund, mit oder ohne Auslöser in eine verständliche und verzeihliche Angst verfallen. Es bedeutet verwirrt und verstört sein, völlig durcheinander, beunruhigt sein, die Fassung verlieren, in Panik zittern vor Unruhe, erschüttert und bestürzt sein. Es ist die Angst ums Leben, wenn die Wellen ins Boot schlagen. Es ist das Grauen vor einem drohenden Abgrund, die Hilflosigkeit in den Minuten und Momenten der Gefahr. Jede Art von Schrecken, die wir uns ausdenken können, in diesem Wort ist es erfasst. Aber, sagt Jesus, nun nicht mehr. Es ist jetzt vorbei. Es werden Dinge geschehen, die werden euch Klarheit über drei große Wirklichkeiten bringen. Ihr müsst nicht mehr erschaudern, wenn ihr an Gott denkt. Ihr müsst nicht mehr erschrecken, wenn ihr an euer eigenes Herz denkt. Und ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr an die Zukunft denkt. Das Erste: Wir müssen nicht mehr erschaudern und erschrecken, wenn wir an Gott denken. Das ist das unglaubliche Vermächtnis der Evangelien, dass die Jünger in der Gegenwart Jesu zum ersten Mal erlebt hatten, dass Gott völlig anders war, als alle Religion ihn dargestellt und verkündigt hatte. Bis zu dem Moment Unklarheit, Unsicherheit, Ratlosigkeit über Gott. Bis zu dem Moment vielleicht auch die Angst, dass es vielleicht ja nur ein kurzes Gastspiel war, das Jesus gegeben hat. Und dass das, was er gebracht hatte, von ihm wieder mitgenommen werden würde und sie wieder allein gelassen sind, wieder verlassen, wieder verraten und verkauft. Aber Jesus macht ihnen klar, von nun an kennt ihr den Vater. Und was ihr in mir über ihn gesehen habt, das bleibt bei euch. Denn in ihm, in Jesus, ist die schwierigste Frage, wie ist denn Gott, bleibend, gültig, ein für alle Mal beantwortet. Wie ist denn Gott? Nun, es gibt eine verblüffend klare und einfache Antwort. Wie Jesus? Von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wer mich sieht, den Vater. Von nun an Klarheit über sein Wesen. Von nun an Gewissheit über seinen Charakter. Und in wenigen Stunden würde Jesus etwas tun, das diesen Charakter Gottes unmissverständlich endgültig offenbart und alle Ungewissheiten beendet. Wie ist er denn, dieser Gott? Nun, wie der Jesus, indem er sich uns zugewandt hat. Und mit allem, was Jesus gebracht, gesagt und gezeigt hatte, hat er andere Gottesvorstellungen einfach tonnenweise entsorgt. Von nun an wissen sie, er ist Vater, Freund, Herr, Liebhaber. Und von nun an wissen sie auch, dass dieser Gott alles tun wird und will, um den Menschen für sich zu gewinnen. Von nun an wissen sie, wenn Jesus diesen entscheidenden Weg geht, den Weg ans Kreuz, dann wird er selber zu einer geöffneten Tür, durch die man eintreten kann. Dann wird endgültig klar sein, Gott wartet auf euch. Dann wird endgültig klar sein, er bittet euch herein. Er lässt euch nicht draußen stehen. Zugang frei, Tür offen, Jesus selber ist dann dieser in seinem Leib zerrissene Vorhang, in dem der Zugang zu Gott unwiderruflich ein für alle Mal und endgültig offen, klar und erreichbar und betretbar ist. Und bis zum Ende wird das gelten und halten. Das, was Jesus geöffnet hat, wird nie wieder verschlossen. Und Gott wird sich auch am Ende eines Lebens nie als mein Feind herausstellen. Die Gewissheit in allen Unsicherheiten, die ist längst gegeben und ausgesprochen. Meine Schafe hören meine Stimme, hat Jesus einmal gesagt. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, er ist größer als alles. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie Jesus. Und Jesus ist den Weg gegangen, der den Zugang freigemacht hat. Und dieser Zugang ist offen, wird nie wieder verschlossen. Weh dem, der neue Barrieren aufrichtet und neue Vorhänge webt, wo Jesus doch alles zerrissen hat, was einen Menschen von Gott jemals trennen könnte. Das Zweite, wir müssen nicht mehr erschrecken, wenn wir an unser eigenes Herz denken. Die Schrift ist ja beim Thema das Herz des Menschen recht illusionslos. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, heißt es in 1. Mose 8, Vers 21. Es ist das Herz ein trotzig, eigentlich unheilbar schwach, eine total hoffnungslose Angelegenheit, ein trotzig und verzagt Ding, sagt Jeremia im Kapitel 17, Vers 9. Und in Markus 7 hat Jesus eine ganze Liste von Dingen, die aus dem Herzen des Menschen kommen. Das ist nicht Lust am Negativen, sondern das ist Sinn für Realität. Aber euer Herz muss nicht mehr erschrecken, wenn ihr an euch selber denkt. Er sagt das ja, nachdem er dem Petrus gesagt hatte, dass er ihn dreimal verleugnen würde. Er sagt das, nachdem sie alle an diesem Abend ihm den Hoheitsdienst verweigert hatten, ihm die Füße zu waschen. Jeder Götze in einem Hindu-Tempel bekommt sein tägliches Bad. Und jeder ägyptische Gott in jeder ägyptischen Pyramide oder in seinem Tempel wurde täglich im Nil gebadet. Und jetzt, wo Gott wirklich unter ihnen war, waren sie nicht bereit, vor ihm auf die Knie zu gehen und ihm die Füße zu waschen. Keiner wollte dienen. Jeder hat sich im Grunde auch an diesem Abend mit der Frage beschäftigt, wie komme ich hier heil aus dieser Kiste wieder raus? Das Ganze geht ja schief, die Karre fährt gegen die Wand und wie kann ich mich dem entziehen? Petrus ist eine eigene Nummer in der ganzen Geschichte. Aber Jesus hat auch für ihn ein unglaubliches Wort an dem Abend. Simon, Simon, der Satan hat verlangt nach dir. Er will dich sichten und sieben wie den Weizen. Und es wird nichts übrig bleiben, was Substanz hätte. Ich aber, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dermaleinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Wenn es wie Zentnerlast auf das Gewissen der Jünger fällt und wenn sie tief erschrocken sind, wozu sie fähig sind, womit sie in Gedanken gespielt haben, was sie getan oder verweigert haben, wenn all das vor ihren Augen steht und sie sagen, meine Güte, was bin ich bloß für ein Mensch? Auch hier gilt das Wort, euer Herz erschrecke nicht. Denn der Weg, den ich jetzt gehe, auf dem wird alles gut werden. Denn das ist ja die eigentlich bange Frage. Wie ist denn das mit unserem Herzen? Bleibt das denn so? Ändert sich da nie etwas? Jetzt sind wir 3 Jahre mit Jesus unterwegs. 3 Jahre haben wir den vor Augen gehabt, der ein reines Herz hat. Aber bei ihnen ist immer noch alles beim Alten. Die Donnersöhne würden weiter grummeln und gern bereit sein, Feuer und Schwefel auf Samaritaner herabregnen zu lassen, die ihnen kein Nachtquartier vergeben. Und der Streit um den ersten Platz und den Rang war immer noch ein Thema. Und selbst auf dem Berg der Verklärung, in diesem erhabensten aller Momente, können sie nur an sich selber denken, ach, hier ist wirklich gut sein, lass uns 3 Hütten bauen. Sie würden sich gerne da oben häuslich niederlassen und einrichten. Ich verstehe es. Ich hätte auch nichts anderes gewollt. Das zu sehen und das wieder entzogen zu bekommen, ist ja furchtbar. Und so sind sie schon lange mit Jesus unterwegs und im Entscheidenden hat sich nichts geändert. Doch, sie hatten in ihm etwas gesehen, wonach ihr Herz verlangen hatte. Aber es war immer nur vor Augen gewesen, 3 Jahre lang. Und weißt du was? Selbst 30 Jahre mit Jesus vor Augen oder 300 Jahre Jesus vor Augen, solange man immer nur mit ihm ist, aber er nicht in mir ist, ändert sich rein gar nichts. Solange er nicht erfasst wird als der, der im Herzen lebt und Wohnung nimmt, einzieht, sich ausbreitet und häuslich niederlässt, solange das nicht geschieht, dass er meine Bude umkrempeln und aufräumen kann, wird sich nichts ändern. Jesus als Vorbild allein ist das Frustrierendste, was man einem Menschen anbieten kann. Wenn man Jesus vor sich hat, hat sich noch nichts verändert. Alle Veränderung beginnt damit, dass er in mir lebt. Aber Jesus sagt, keine Angst. In wenigen Stunden beginnen Dinge und Ereignisse, die werden die größte denkbare Veränderung einleiten. Ein Kreuz, wo für eure Sünden gestorben wird. Eine Auferstehung, wo ein neues Leben ans Licht kommt. Ein Leben, das sich nie wieder abnitzt, das nie stirbt, sich nie wieder verbraucht und erschöpft. Ein Leben, das keinen Tod mehr kennt. Und mit diesem Leben ziehe ich dann bei euch ein und nehme Wohnung in euch. Und so ist die erste, tröstlichste Botschaft, die Jesus nach seiner Auferstehung für die Jünger hat, ist, dass er bei ihnen eintritt, vor ihnen steht und ihnen sagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Das ist der entscheidende Moment. Das ist der Schlüssel zu allem anderen. Das ist der Anfang eines veränderten Herzens. In den Abschiedsreden sagt Jesus, glaubt ihr wirklich, ich lasse euch als Waisen zurück? Glaubt ihr wirklich, ich lasse euch allein mit meinem Vorbild, mit einer Erinnerung, mit Aufträgen, mit Anweisungen? Glaubt ihr wirklich, ich bin so unbarmherzig, von euch zu fordern, was ihr niemals in euch habt? Nein, sagt er, ich schicke euch einen Beistand, einen Tröster, einen Fürsprecher, einen, der an eure Seite kommt, den Parakleten. Nein, ihr bleibt nicht allein, sondern ihr werdet erfüllt mit der größten Kraft, Macht und Wirklichkeit. Ich selber komme zu euch, wir kommen zu euch, wir nehmen Wohnung in euch und dann beginnt die Veränderung. Und dann bekommt ihr ein anderes Herz und dann müsst ihr nicht mehr erschrecken. Ich bin bereit, mich völlig auf euch einzulassen, in euch hineinzubegeben. Denn solange ich euch nur, oder solange ihr mich nur vor Augen habt, hat sich noch nichts verändert. Erst wenn ich in euch bin, dann fangen die Dinge so richtig an. Darum brauchen wir drittens auch keine Angst vor der Zukunft zu haben. Euer Herz, erschrecke nicht. Ich werde euch alle Horrorszenarien ersparen. Wenn ihr an die Zukunft denkt, sagt Jesus, braucht ihr nicht an ein rauchendes Trümmerfeld zu denken. Doch, es kann schon sein, dass in der Zeit bis dahin es ein bisschen turbulent zugeht und dass unser Dasein in der Welt sich nicht zu einem gemütlichen Aufenthalt in der Komfortzone gestalten wird. Jesus hat übrigens auch nichts in der Art versprochen, gell? Wir haben das so ein bisschen abgeleitet aus einem Text beim Timotheus, dass wir einen Anspruch haben auf ein ruhiges und stilles Leben, in dem er uns dann auch noch hinten und vorne bedient. Die Schrift sieht das ein bisschen anders. Wenn die Schrift über uns redet, dann sind wir vor allem auch Wanderer, Fremdlinge, Pilger, nicht etablierte Leute auf der Durchreise und sogar gelegentlich verfolgt, verjagt, vertrieben. Aber wenn du dann in die Apostelgeschichte reinschaust, dann siehst du als eine der schönsten Früchte eines verwandelten Herzens Menschen, die zerstreut worden waren um ihres Glaubens willen, die hatten alles zurücklassen müssen, haben alles verloren, aber sie predigen das Wort Gottes. Die haben nicht zu Hause angerufen und gesagt, kannst du mal am Computer checken, wie es mit meinem Aktiendepot ausschaut. Sie sind vertrieben und obwohl sie vertrieben sind, haben sie nur ein einziges Anliegen, das Wort ausbreiten. Und auf einmal siehst du diese Verwandlung im Herzen dieser Menschen, die kein anderes Anliegen haben, als die Sendung Jesu fortzusetzen und denen nichts mehr am Herzen liegt als die Verlorenen und die jetzt ein Leben als Wanderer, Pilger, Fremdlinge, nicht Etablierte führen und die kein anderes Verlangen haben, als allen, denen sie begegnen, von Jesus zu erzählen, die unterwegs sind, um die zu finden, die noch nach Gott suchen. Nein, reich werden wir keines mehr bauen in dieser Welt. Mit Macht ist eh schon längst Essig. Doch, wir haben noch ein paar christliche Politiker, die ein bisschen Einfluss haben. Aber wir sind eine Schar auf Wanderschaft. Unterwegs zu einer himmlischen Heimat. Und diese himmlische Heimat, die bereitet uns Jesus selber. Denn die Wanderschaft, die Pilgrimschaft, das ist nur das Vorletzte. Die letzte Wirklichkeit, die eigentliche Zukunft, die beschreibt Jesus hier in dem Text so. Und darum müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr auch an morgen denkt. Er sagt nämlich, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ihr müsst nicht mehr erschrecken, wenn ihr an die Zukunft denkt. Wie immer die Zukunft dieser Welt aussehen wird, ihr geht auf die himmlische Heimat zu und der Weg, den ich gehe, der bereitet euch die Wohnungen, die Wohnstatt. Er sagt, ihr bekommt eine Bleibe, einen Ort, wo ihr dauerhaft verweilen könnt. Ihr werdet nie wieder hinausgetrieben. Ihr bekommt ein Zuhause. Es sind viele Wohnungen übrigens, groß, reichlich vorhanden. Und ihr bekommt einen Platz, wo ihr endgültig beheimatet seid. Das Interessante ist, übrigens kein Wort hier, das von himmlischen Palästen redet, wo wir dann als Fürsten Hof halten und residieren. Es sind ja nur Leute, die noch nie in einem Schloss gewohnt haben, die nicht wissen, was das im Grunde für Räumerhöhlen sind. Die Wohnungen sind auch nicht Jungfern umschwebte Oasen, die Mohammed Huris nannte, nicht? Da kommt noch ein anderes Wort her. Himmel, das ist auch nicht die Fata Morgana der Hungrigen und Durstigen, der Lüsternen und der Abhängigen, wo sie alles kriegen, worauf sie als Erden verzichten mussten. Er spricht vielmehr von einem Vaterhaus. Im Orient ein echtes Familienhaus. Und das waren solche Behausungen, wo jeder Sohn und jede Tochter, wenn sie im Haus bleiben oder dahin zurückkehren, einen Raum angebaut bekommt, drauf und dran und drüber. Und alle diese Räume, die haben dann fröhlich offene Durchgänge, führen zu einem Wohnzimmer, wo man zusammenkommt und dann hat wieder jeder seinen eigenen Platz. Man trifft sich, man hat Gemeinschaft. Man hat einen Vater, bei dem man zu Hause ist. Und Jesus sagt, ich komme, um euch zu holen, damit ihr seid, wo ich bin. Und das höchste Glück des Himmels und der Ewigkeit wird diese ewige, wunderschöne, bleibende Gemeinschaft mit Jesus Christus sein. Es wird nicht Terror sein, Angst und Trauer. Euer Herz erschrecke nicht. Ich bereite euch eine Wohnung. Ihr werdet heimkommen, vielleicht ein bisschen zerzaust von diesem Leben, aber ihr werdet heimkommen. Und noch was, ich persönlich hole euch ab. Ich schicke nicht irgendjemanden, der euch dann einen Bus verfrachtet und in die himmlische Heimat fährt. Ich komme, ich hole euch. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bringe euch zu mir nach Hause. Habt keine Angst, euer Herz erschrecke nicht. Ihr wisst jetzt, wie der Vater ist. und dass der Weg zu ihm, der Zugang, sperrangelweit offen ist und nie wieder verschlossen wird. Habt keine Angst, wenn ihr an euer Herz denkt. Und es kann sein, dass euch manchmal schaudert, wenn ihr in diese Abgründe blickt. Aber vergesst nie, ich bin da. Ich wohne in euch. Und das schafft alle Veränderung, die notwendig ist. Und ich bereite euch eine himmlische Heimat. Und ich komme und hole euch persönlich ab. Denn mich verlangt nach euch. Ich kann nicht genug haben von euch. Und ich bringe euch heim. Und dann seid ihr endlich da, wo ihr hingehört. Euer Herz erschrecke nicht. Herr Jesus Christus, das ist eine tröstliche Botschaft. Wie sehr du nach uns verlangst, wie geduldig mit uns du auf dem Weg auch bist, der uns ans Ziel bringt. Wie wenig du die Finger von uns lassen kannst und dass du uns nie fallen lässt, sondern als unser Freund und Bruder in unserem Leben alles tust, damit wir dir ähnlich werden. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Denn du bist da und das schafft alles, was dich ehrt und dieser Welt zum Segen werden kann. Herr, danke, dass du uns den Vater zeigst. Herr, danke, dass du unser neues Herz bist. Und Herr, danke, dass du eine Wohnung herrichtest und kommst, um uns zu holen. Amen.
Ja, wer diese Botschaft, dass Jesus mit uns leben will, ihm glaubt und darauf auch so antwortet, ja, ich will mit dir leben, für den lösen sich nicht einfach alle Fragen hier, aber er muss dann davon singen und sagen, was das bedeutet, was da Neues ist. Und manche machen daraus ein Gedicht, andere ein Lied, oder sie erzählen einfach, was Gott in ihrem Leben getan hat. Die Lena Wüstner, die jetzt neben mir steht, hat ihr Staunen trotz offener Fragen in einem Gedicht, nennt man heute Poetry Slam, ausgedrückt. Und wir alle können dann im Anschluss unser Staunen mit einem Lied ausdrücken, das Sie jetzt schon gerne aufschlagen können. Es ist die Nummer 87. Denn auch viele von uns haben es erlebt. Du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Und nach dem Lied werden wir drei Berichte hören von Bibelkurslern, die von den Wundern Gottes in ihrem Leben erzählen. Zuerst also Poetry Slam.
Staubige Straßen, zerlebte Herzen, sichtbar sind nur die äußeren Schmerzen. Hoffnungslose Träume, der Weg noch so weit. Zeit, die stehen bleibt, verweilt und Eile nicht teilt. Wie lange noch, warum und wozu? Wann legt der Sturm sich, gibt endlich Ruhe, bindet den Schuh zu, um neu loszurennen, um Altes zu vergessen, nicht mehr zu kennen. Zeit für Freiraum, für Zeit zum Durchatmen, zum Leben spüren. Zeit für Freiraum, Freiheit, ohne verschlossene Türen, die sich pausenlos und ohne Unterlass nacheinander schließen, Gewitter mit sich bringen, das Leben mit Platzregen übergießen. All die Fragen, warum, wozu, wie lange noch, all das bleibt. Doch mitten in dieser Zeit sehe ich einen funkelnd glitzernden Diamantenschimmer und erahne, dein Wort gilt für immer. Genau in dieser Situation hier bist du ganz nahe bei mir. Du bist der Große, ich bin und ich werde bleiben, auch wenn die Umstände oftmals das Gegenteil aufzeigen. Bist du dennoch der Gott, der mich sieht. gebettet wie in einer Hängematte im stürmischen Wind, bin ich geborgen, denn ich bin dein Kind. Und du, ein Gott, der seine Kinder niemals vergisst, sie stattdessen schrecklich vermisst. All die Worte, die der Verstand weiß, das Herz aber nicht fühlt. Zu viel in mir ist zerbrochen und aufgewühlt. Die Zeichen der Zeit zeichnen ein anderes Bild, verweisen auf einen Gott, der sich scheinbar verhüllt. Untätig zusieht, wie Menschen sich pausenlos plagen, immer wieder wagen und irgendwann den Zerbruch nicht mehr ertragen. Leben zerbrechen, es bleibt die Frage nach deinem Segen. Wann willst du den endlich geben? Die vielen Worte über einen großen Gott, wo sind die hin und wo kommen die her? Bist du zu klein? Erträgst du es selbst nicht? Oder siehst du vielleicht mehr? Siehst du weiter, als ich sehen und denken kann? Doch wann kommt dieses dein Denken in meinem Herzen an? Leise und sanft wie der Regen in einer warmen Sommernacht rieselst du auf mein Leben. Am Anfang spüre ich es nicht, doch dann bin ich durchnässt von deinem Segen. Leise wie der Wind schleichst du dich an, lässt immer wieder durchschimmern, du hast doch einen Plan. Du kennst den Weg, kein Berg ist dir zu groß. Liebevoll nimmst du mich an der Hand, gehst mit durch den Sturm und lässt mich nicht los. Nimmst behutsam meinen kleinen Glauben in deine Hand, schiebst den Vorhang ein Stück zur Seite und zeigst neues Land. Ich fasse es nicht und erahne es doch. Du bist ein Gott, der in den Tiefen des Lebens auf sternstaubartige Weise anfängt, mir neu zu begegnen.
Mein Name ist Rose Glaser und ich spreche vom Thema Neuanfang und den Auswirkungen zu Ihnen und zu euch. Vor allem mit Hilfe des Sommerbibelkurses und mit dem großen Segen, der über diesem Mutterhaus liegt, bin ich am 27. August des letzten Jahres Kind Gottes geworden. Seit dieser Zeit hat sich mein Leben entscheidend geändert. Gerne teile ich einige Auswirkungen dieses Neuanfangs mit Ihnen und mit euch. Vielleicht kennen Sie diese punktuelle Unsicherheit im Glaubensleben, ob denn dies alles wahr sein kann oder ob ich mir dies nicht doch eben nur einbilde. Kurz nach der Entscheidung, Kind Gottes zu werden, hat mich eine Predigt angeregt, ein Danktagebuch zu schreiben. So konnte ich alles, was ich jetzt hier berichte, einfach darin nachlesen. Sozusagen schwarz auf weiß. Praktisch sieht dieses Danktagebuch so aus, dass ich jeden Tag meine Zeit mit Gott mit 5 Dankesätzen, die gleich anfangen, abschließe. Und so steht schon am 28. September: Herr, ich danke dir dafür, dass du mir inneren Frieden gibst. Dies mit meiner Dankbarkeit für den inneren Frieden zieht sich wie ein roter Faden durch. Eine Folge dieses inneren Friedens ist, dass ich über Menschen keine bösen Gedanken mehr habe, auch keine Wut und dass kein Neid mehr da ist. Ausnahme ist noch der Straßenverkehr, wenn ich selbst hinter dem Lenkrad sitze, das gebe ich gern zu. Doch im Umgang mit Menschen außerhalb des Straßenverkehrs hält es schon seit Monaten an und ist beständig. Das Beste ist, dass ich Menschen gegenüber auch nicht mehr nachtragend bin. Da war ich Spitzenklasse drin. Allerdings kommt dies vom Beten dafür, wenn wirklich gravierende Dinge passiert sind. Und manchmal dauert es auch einige Zeit, bis ich merke, dass sich da was ändert und dass diese alten Pfade nicht wieder dazwischen kommen. In meinem Alltag gab es wirklich auch schwierige Situationen. Dies im Gebet vor den Herrn zu bringen, ohne es vorher im Alleingang zu versuchen, sozusagen auf kurzem und schnellem Weg zu ihm zu gehen und es ihm auch im Glauben und Vertrauen zu übergeben. Das war mein Lernprozess in diesem Jahr. Und dafür bin ich sehr dankbar. Für meine Mutter hat das Lied "Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte" schon von Kindheit an bis zu ihrem Tod eine besondere Bedeutung. Und oft steht in meinem Danktagebuch: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich bis hierher gebracht hast. Hier möchte ich angesichts der Zeit mit weiteren Beispielen aufhören. Zu diesen Beispielen würde auch noch gehören, aber es gibt viele, dass kein Tag vergeht, an dem ich, ohne besonderen Mut zu brauchen, über meinen Glauben reden kann und mit Menschen dazu sprechen kann. Vielen Dank.
Hallo, mein Name ist Markus Mast und ich bin jetzt dieses Jahr zum ersten Mal hier beim Bibelkurs. Ich komme aus Bad Hernach-Zafelstein und erzähle jetzt eine Geschichte aus meinem Leben. Vor 5,5 Wochen, am Mittwoch, den 13.07.2016, fuhr ich wie gewöhnlich von der Arbeit nach Hause. Kurz vor meinem Heimatort und gedanklich auch schon bei der Kurzandacht, die ich im Jugendkreis halten sollte, geschah es. Ich fuhr durch den Wald und merkte plötzlich, dass ich auf der Gegenfahrbahn fuhr, und noch bevor ich reagieren konnte, war ich gegen die Böschung gefahren. Es gab einen lauten Knall, die Airbags gingen auf und ich überschlug mich, kam aber wieder auf den Rädern zum Stehen. Was war geschehen? Ich wusste, es war etwas ziemlich schief gelaufen, aber ich konnte es mir nicht erklären. Erstaunlicherweise konnte ich selbstständig, aber natürlich unter Schock, aus dem Auto aussteigen. Gerade als ich mich orientieren wollte, kam jemand aus meiner Gemeinde vorbeigefahren und konnte meine Eltern verständigen, die kurz darauf an der Unfallstelle waren. Dass jemand kurz hinter mir vorbeikam, war auf der wenig befahrenen Straße keineswegs selbstverständlich. Und nur der Fall, weil diese Person kurz zuvor auf einem Parkplatz gehalten hatte. Und im Rückblick staune ich über Gottes Maßarbeit, vor allem weil diese Person hinterher selbst nicht mehr sagen konnte, warum sie denn gewartet hatte. Wie war meine Verfassung? Auf den ersten Blick hatte ich nur starkes Nasenbluten, keine schlimmeren sichtbaren Wunden und ich konnte auch noch alles bewegen. Darüber war ich sehr erstaunt und selbst im Krankenhaus meinte ich, auch aufgrund meiner starken Rückenschmerzen, ich müsste die nächste Zeit mit einer noch festzustellenden Verletzung im Krankenhaus liegen. Allein Gott ist es zu verdanken, dass ich noch am selben Abend nach Hause fahren durfte, da auch durch die Röntgenaufnahmen keinerlei Verletzungen festzustellen waren. In der darauffolgenden Woche konnte ich schon wieder zur Arbeit gehen. Dafür benötigte ich jedoch ein neues Auto, da mein bisheriges ein Totalschaden war. Auch in dieser Hinsicht überraschte mich Gott, denn ich konnte das bisherige Auto meiner Cousine erwerben, die es gerade jetzt verkaufen wollte. Und noch etwas erstaunte mich. Gerade in diesem Jahr wollte ich meinen Urlaub hier im Bibelkurs in Aidlingen verbringen. Und nur so war es mir möglich, von hier aus immer wieder zur Krankengymnastik zu fahren, die ich als einzige Unfallfolge brauche. Ich weiß natürlich nicht, warum mir dieser Unfall passiert ist. Eigentlich ist es ja ein Unglück. Aber ich kann jetzt im Rückblick sehen und sagen, dass Gott mir dadurch mehr Gutes geschenkt hat, als ich es mir hätte vorstellen können. Durch den Unfall wurde mir aber auch neu bewusst, wie schnell ein Leben zu Ende sein kann. Und ich bin Gott ganz neu dafür dankbar, dass ich wissen darf, mein Leben liegt in seiner Hand. Amen.
Mein Name ist Hildegard Wirth. Ich bin verheiratet mit Heinz und wir haben 4 Kinder, 4 Söhne im Alter von 19 bis 28 Jahren. Schwester Cornelia hat diese Woche einen Satz von Hudson Taylor gesagt: Ich konnte nicht mehr beten, aber ich konnte vertrauen. Und dieser Satz hat mich an eine Situation in meinem Leben erinnert, wo es mir ähnlich erging. Unser dritter Sohn klagte ab und zu im Alter von 6 Jahren über Schmerzen im Knie beim Laufen. Ich sagte zu ihm: Ach, das kommt vom Wachsen, das wird schon wieder. Aber die Schmerzen kamen immer wieder. Manchmal waren sie so stark, dass er die 50 Schritte vom Kindergarten bis heim fast nicht mehr schaffte. Dann war es wieder weg und er merkte überhaupt nichts. Los ging es mit dem Schmerzen im Januar und mit der Zeit wurden sie immer häufiger und schmerzhafter. Um Ostern gingen wir zum Hausarzt und er schickte mich zum Orthopäden. Nach etlichen Besuchen beim Orthopäden, wo wir auch ganz viel von Gottes Führung erlebt haben, sagte mir der Arzt, Michael hätte Langerhans-Zellhistiozytose. Das ist eine Krebserkrankung, die Hüfte auffrisst. Mir blieben die Worte weg. Ich war sprachlos. Mit so etwas hatte ich natürlich nicht gerechnet. In dieser Zeit gab es Zeiten, in denen ich nicht beten konnte. Aber ich wusste, dass ich auf Gott vertrauen kann und dass er uns durchträgt. Schwester Heidemarie hat gestern früh gesagt, wohl dem, der Freunde hat, die mit ihm beten können. Und das hatten wir. Ich telefonierte gleich, ich schickte E-Mails an alle möglichen Freunde, die für uns beten konnten. Und das merkten wir. Oft haben mich in dieser Zeit Leute angesprochen, also auch Leute, die nicht in die Gemeinde gingen, wie ich so ruhig sein kann und das alles verkrafte. Ich konnte ihnen nur sagen, das macht Gott. Michael musste dann ins Krankenhaus. Ich durfte mit und bei ihm bleiben, um viele verschiedenste Untersuchungen zu machen. Gerade bei diesen Untersuchungen und dass ich auch mit ins Krankenhaus gehen konnte, gäbe es viel zu erzählen, aber der Zeit wegen will ich das nicht machen. Im Herbst ging es dann los mit Chemo und Cortison. Und Michael kam in die erste Klasse, im Rollstuhl, weil die Ärzte meinten oder Angst hatten, dass das Becken durchbrechen könnte. Es war also von der einen Beckenhälfte, war nur noch die Hälfte da. Und sie hatten Angst, er durfte auch nicht draufsteigen, nicht belasten, weil sie Angst hatten, dass er es durchbrechen könnte. In der Zeit in der Schule haben wir auch sehr viel Hilfe erlebt. Ein Beispiel: Unsere Schule ist am Hang gebaut. Der Eingang ist die Hauptschule und zur Grundschule muss man verschiedene Treppen zu den Pavillons gehen. Natürlich nichts für einen Rollstuhl. Für Michael wurde extra ein Klassenzimmer im Hauptschulgebäude eingerichtet. Schüler der 8. und 9. Klasse mussten abwechselnd ihn in jeder Pause die Treppe runter und rauf tragen. Zum Pausenhof. In dieser Zeit ist ihm nie etwas passiert, obwohl er sogar einmal aus dem Rollstuhl flog. Ein anderes Wunder noch: Michael hat nie einen einzigen Schultag gefehlt, außer es war der Tag der Chemo. Es ging ihm aber am nächsten Tag gleich wieder so gut, dass er in die Schule gehen konnte. Heute ist er ein gesunder junger Mann von 22 Jahren und studiert Psychologie und lebt sein Leben mit Gott. In Kolosserbrief 1, Vers 9 steht: Deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Diese zwei Dinge sind mir noch wichtig. Wenn ihr selber in einer schweren Situation seid, redet mit Freunden, die für euch beten. Es macht die Situation leichter. Und anders, betet, wenn euch Freunde darum bitten, und hört auch nicht auf, für sie zu beten. Ich habe in dieser schweren Zeit immer wieder Phasen gehabt, wo ich nicht beten konnte. Aber ich wusste, Gott ist da. Er führt und leitet uns. Uns als Familie und auch mich als Mutter. Er lässt uns nicht fallen. Das Vertrauen zu ihm wurde nicht weniger, sondern mehr. In einem Lied heißt es: Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Danke.
Letzten hier hochkommen, möchten wir noch mal ganz herzlich danken für alle, die von Gottes Wundern in ihrem Leben erzählt haben. Das kostet auch doch Mut. Und auch wenn man Gutes zu sagen hat, es ist eine Überwindung. Und vielen Dank dafür. Danke auch noch einmal für die mutmachenden Worte in der Predigt aus Gottes Wort. Erschreckt nicht. Das können wir alle gut brauchen. Egal, was wir für ein Typ sind, vor dem, was im eigenen Herzen ist, vor Gott selber oder vor der Zukunft. Vielen Dank für alles Licht. Ja, Gott ist groß, der Wunder tut. Ihm selber gebührt der größte Dank. Und das wollen wir ihm jetzt auch gemeinsam sagen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir durch dich ein Vaterhaus haben, dass wir wissen dürfen, wo wir hingehen. Und danke, Herr Jesus, dass du uns an die Hand nimmst, dass du in uns wohnst und mit uns sprichst. Dein Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich bin da. Danke, Herr Jesus, dass du bei uns bleibst und dass du uns auch heute ermutigst, dir weiter zu vertrauen in dieser neuen Woche, die vor uns liegt. Danke, dass wir keinen Schritt ohne dich gehen brauchen und du uns den Weg bahnst. Amen. Ich möchte gerne noch einladen für die neue Woche, dass Sie die Handzettel gerne mitnehmen können, wenn Sie Gelegenheit haben, morgens, nachmittags oder abends oder alles. Und auch nächsten Sonntag wird es wieder eine Bibelstunde geben. Wenn der Bibelkurs abgereist ist, so dürfen Sie gerne wiederkommen und Gottes Wort hören. Schwester Erika Schnitzer wird es uns austeilen. Den Segen, unter den wir uns jetzt stellen wollen, wollen wir Ihnen auch gerne zusingen.